Wir stehen jetzt hier in Hochstetten vor der Kirche. Neben uns und gegenüber kann man das Kriegerdenkmal sehen. Und wir haben hier Manfred König am Mikrofon. Manfred König ist sozusagen der Hochstädter Geschichtsforscher. Manfred König wurde am 21. Mai 1933 geboren. Er ist ein ehemaliger Kommunalpolitiker der Freien Wählervereinigung und er war der erste Realschulrektor der Realschule Linkenheim. Nach Antritt seines Ruhestandes 1996 verfasste Manfred König zahlreiche Vorträge für den 1994 gegründeten Freundeskreis Heimatgeschichte, aus dem der heutige Verein Heimathaus Zehnscheuer e.V. entstanden ist. Des Weiteren schrieb er das Buch Hochstetten 1103 bis 2003, in dem er Ereignisse, Schicksale und Zusammenhänge der Geschichte seines badischen Dorfes erläuterte. Manfred König, Kirche soll das älteste Gebäude sein, das in Hochstetten gibt. Wann wurde Hochstetten eigentlich gegründet?
Das weiß man nicht. Das weiß man wirklich nicht. Wir sind von Linkenheim gestammt. Der Wischbuckel geht ja zur Wisch. Das war aber früher ein Teil des Flusses, des Rheins. Und da hat man da auch im Unterdorf beispielsweise gefischt. Und manche Fischer aus Linkenheim haben dann da erst einmal ihre Fischerhütten gebaut. Und dann später sind sie auch da selber geblieben. Und so ist das Dorf Hochstädte entstanden, ungefähr da, wo sich Firma Husser ungefähr aufgehalten hat.
Gut, jetzt sind wir hier aber an der Kirche.
Ja.
Also ist das praktisch auch mit eins der ältesten Gebäude, das Hochstetten hat.
Auf jeden Fall.
Und war aber nicht immer so groß, wurde mehrmals umgebaut.
Umgebaut. Es wurde um 1730 rum, wurde es das erste Mal umgebaut und zwar wollte man das erst ganz wegmachen, dann hat man aber den Turm stehen lassen.
Aber die Kirche ist nicht nur von außen interessant, die Kirche hat auch Besonderheiten innen drin. Am besten geht man rein und schaut sich die Kirche mal genau an. Aber das reicht ja nicht, wir brauchen einen Informanten. Und dazu haben wir jemanden vor Mikrofon.
Ja, mein Name ist Klaus Gass. Ich bin in der evangelischen Kirchengemeinde tätig gewesen als Ältester. Und zwar von 1983 bis 20.
Ja, wir sind hier in der Kirche, die sieht also frisch gestrichen aus und neu renoviert und mit besonderen Fenstern. 2019 war, glaube ich, eine Sanierung.
Der Beginn war 2017. Die Bauzeit hat sich etwa über 2 Jahre erstreckt.
Was war der Auslöser? Warum wurde saniert?
Also Auslöser war, sagen wir mal, der Gesamtzustand des Gebäudes und zwar waren die Wände teilweise rissig, natürlich die Farbe total abgenutzt schon. Der Boden war auch teilweise in einem erbärmlichen Zustand mit Rissen versehen und so weiter. Und das Hauptproblem eigentlich war die nicht mehr funktionierende Heizung. Wir hatten also über Jahre hin relativ große Schwierigkeiten, im Winter dann die Kirche richtig beheizen zu können, weil sie ständig ausgefallen ist. Es war eine alte Ölheizung, die gesteuert wurde von der damaligen alten Sakristei aus. Und es war klar, dass da eine neue Heizung rein muss.
Jetzt sind wir hier drin und was auffällt, evangelische Kirchen haben ja meistens nicht so viel Schmuck, aber besonders fallen hier die Fenster auf. Die Fenster sind also mit Zeichnungen versehen, meist in Schwarz und Grau. Was hat es mit diesen Fenstern auf sich und wie kamen Sie auf diese Fenster? Normalerweise hat man ja immer so bunte Kirchenfenster in Erinnerung.
Der Künstler, der diese Fenster angefertigt hat, hat natürlich versucht, so ein bisschen die biblischen Geschichten zu erzählen über die Fenster, hat natürlich dann auch verschiedene Motive aus der Bibel aufgenommen, wobei natürlich ganz besonders das Mittenfenster da eine ganz interessante Aussage hat. Und die anderen Fenster im Seitenschiff schließen sich natürlich den Motiven in etwa an.
Das sind aber keine historischen Fenster, sondern die wurden damals im Rahmen der Sanierung auch mit neu reingemacht?
Die wurden in den 50er, 60er Jahren schon hier reingemacht. Und zwar war damals schon eine Sanierung. Eigentlich war es ein Umbau der Kirche in den 60er Jahren. Der Innenraum der Kirche hat damals auch schon die heutige Gestalt angenommen, wobei die Empore da eingezogen worden ist, auf der dann die Orgel platziert ist und natürlich dann auch noch Stühle für Besucher. Also diese Sanierung hat damals schon stattgefunden Und dort hat sich der Raum total verändert. Die ursprüngliche Anordnung war so, dass also seitlich, rechts und links, die Emporen bis fast vor zum Chorraum gingen. Und hinten war es nur eine ganz schmale Empore. Und die Seitenemporen, die wurden damals rausgenommen. Und da hat sich etwa diese Gestalt dann, wie wir sie heute auch haben, ergeben. Was damals bei dieser Sanierung auch schon installiert worden ist, das war der Altar, der Ambo und der Taufstein. Die sind also jetzt noch von der vorherigen Sanierung vorhanden. Die wurden nur etwas aufgefrischt und wurden jetzt in der neuen Sanierung, also 2017 bis 2019, wurden sie dann wieder an die entsprechenden Stellen gebracht. Was in der Sanierung auch jetzt neu war und vor allen Dingen auch jetzt für uns, dass die neue Heizung eingezogen wurde und auch der Altarraum dann entsprechend mit Heizung versehen wurde und der Boden natürlich einen entsprechend ansehnlichen Bodenbelag bekommen hat. Also das war vorher sehr spartanisch, was da als Bodenbelag vorhanden war. Was natürlich auch neu ist und für die, sagen wir mal, Raumgestaltung auch entscheidend, das ist die Deckengestaltung. Vorher war es eine weiße Decke, die so eine Karo-Struktur hatte, aber jetzt durch diese Holzstruktur wurde natürlich noch einmal eine ganz neue Stimmung, sage ich mal, erzeugt in diesem Kirchenraum. Was man natürlich noch dazu sagen muss, mit ein wesentlicher Grund für die Sanierung war natürlich auch der Anbau der Sakristei. Wir hatten ja vorher keine richtige funktionierende Sakristei. Da war ein ganz kleiner, achteckiger Raum, wo die Pfarrerin oder der Pfarrer sich da kaum hat bewegen können. Gleichzeitig war das der Heizungssteuerungsraum und die Elektrik wurde von da aus gesteuert. Dann war natürlich aufgrund der neuen Heizung natürlich dann auch klar, dass wir, wenn wir eine Sakristei wollen oder bekommen, dass dann nicht nur der Heizungsraum, sondern auch entsprechender Sakristeivorbereitungsraum angebaut wird. Und deswegen ist also die Sakristei, die wir heute haben, wesentlich größer als vorher. Und was man natürlich auch, wenn man zur Kirche rankommt oder sich der Kirche nähert, die Außenanlage hat sich natürlich auch total verändert.
Wie hat das die Kirche überhaupt finanziell gestemmt? Das ist ja ein ziemlicher Brocken gewesen, ja, vor allem auch mit dem Anbau der Sakristei.
So Pi mal Daumen kann man sagen, 900.000. Wobei das Land und die Kirche da mit der Finanzierung beteiligt war. Das Land hat etwa so 550.000 und die Kirche dann den Rest quasi. Das hat sich natürlich dann auch im Laufe dieser ganzen Maßnahmen herausgestellt, dass die Besitzverhältnisse, sage ich jetzt mal, etwas eigenartig sind. Da sind also teilweise jetzt, was zum Beispiel den Turm betrifft und den Turmplatz betrifft, andere Besitzverhältnisse als im Chorraum. Wobei man also, muss ich dazu sagen, keiner von uns Kirchenältesten hat das irgendwie rausgekriegt, warum und wann das so geworden ist. Also von daher war natürlich dann auch die Frage der Finanzierung nicht so ohne weiteres leicht zu lösen, sage ich mal.
Also hat die Hofstädter Kirche auch noch ein kleines Geheimnis?
Ja, kann man so sagen.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Kirche von innen zu besichtigen und auf die Kleinigkeiten, die wir gerade besprochen haben, zu achten. Kommen wir zurück zu den Außenanlagen, zu den Kriegerdenkmalen und das, was Manfred König dazu zu sagen hat.
Gegenüber von der Kirche finden wir drei Kriegerdenkmale zur Erinnerung an die Feldzüge von 1870-71. Ja. Dieses Denkmal war ja ursprünglich mal am Wäschbuckelplatz. Und wenn Sie runtergehen zum Wäschbuckelplatz, dann können Sie sich da nochmal die Geschichte von dem Denkmal nochmal genauer anhören. Es gibt hier noch weitere Denkmale. Einmal die tapferen Krieger 1914-1918 und das dritte Denkmal
ist das von 1945, also vom Zweiten Weltkrieg. Dieses Denkmal hat eine schlimme Geschichte. Ja, also da sind gar keine Namen. Ja, doch, da ist eine eiserne Tür und da gibt es auch einen Schlüssel. Und da drin sind die Gefallenen des Krieges in einer Urkunde festgehalten. Ich habe dann den Schlüssel gekriegt und habe den Schlüssel reingesteckt und habe die Tür aufgemacht. Was ich drin gefunden hatte, war eine Spinne. Warum und wer es weg hat, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass das Schlüssele war, das von jeder möglichen Schranktür da reingepasst hat.
An der Kirche ist auch ein Backsteingebäude, ein sehr stattliches Gebäude. Das ist das Pfarrhaus. Was hat es mit diesem Gebäude auf sich?
Mit diesem Gebäude hat es auf sich, dass die Gemeinde 1900, ziemlich genau, ist das Pfarrhaus gebaut worden. Gegenüber dem, das alte Pfarrhaus am Westbuckel, das wurde dann Lehrerwohnhaus. Und das Feld vor dem jetzigen Pfarrhaus, das war der Pfarrgarten. Aber nicht ganz, sondern vorne an der Straße gab es noch ein Gebäude, und zwar die alte Zehntscheuer, die allerdings praktisch kaum ihre Aufgabe erfüllt hat. Dann wurde der Zehnt abgeschafft. Was hat man daraus gemacht? Man hat einen Teil Pfarrscheuer gemacht. Das letzte war dann das Feuerwehrhaus.
Auf dem Friedhof findet man auch jetzt neu gestaltet und gut gepflegt Kriegsgräber. Ja. Da gibt es was man vielleicht der Laie nicht so weiß. Da gibt es eine Ewigkeitspflicht der Gemeinde, diese Gräber zu pflegen?
Nein, also eigentlich sollte es so sein. Hochstädter hat es mitgemacht und dann Lingeheim-Hochstädten auch. Die Gräber, die Kriegsgräber, die sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sind die deutschen Kriegsgräber. Es hat auch französische und englische gegeben. Die sind aber dann weggeholt worden.
Ja, und wenn man den schönen Hochstädter Friedhof mal ein bisschen durchquert hat und wieder zurück zum Eingang kommt, sieht man das ja auch, der ganze Bereich vor der Kirche neu gestaltet wurde im Jahr 2022. Und zu den Denkmalen, das sind wir schon vorhin zugekommen, stehen inzwischen auch Informationstafeln, die der Klaus König gemacht hat, auch ein Hochstädter. Und diese Tafeln haben ergänzende Informationen zu den einzelnen Kriegerdenkmalen. Noch ein kleiner Hinweis im Heft 12. Der Schriftenreihe Anno Dazumal ist ein ausführlicher Bericht über die Glocken der Kirche in Hochstädten enthalten. Sehr interessant, denn die Glocken hatten ein bewegtes Leben in Hochstädten. Diese Bücher sind erhältlich in der Gemeindebibliothek. Sie hörten einen Podcast im Rahmen des Ruhebank-Konzeptes der Gemeinde Lingenheim-Hochstädten.
Die Projektunterstützung erfolgte durch die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe.
Produktion Radio Tonteam 2023.